This is a family business, but the family is fucked.
This fucking family.
Herzlich willkommen zu Schon gesehen, dem Laber-Podcast mit Ahnung über nicht-deutsche Serien und Filme. Von und mit Anne Kessel
und Lisa van Brakel. Herzlich willkommen zurück. Warum Laber-Podcast mit Ahnung? Weil wir beide ausgebildete Drehbuchautorinnen sind, die seit Jahren in der deutschen Branche arbeiten. Und warum nicht-deutsche Serien und Filme? Because we don't like to shit where we eat.
Yes.
Willkommen zurück. Wir haben heute eine Serie für euch dabei. Möchtest du sie nennen, Anne?
Oh, sehr gerne. Vor allem, weil ich das geübt habe. Succession. 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 Staffel 1.
Sehr gut. Ich verstehe das. Irgendwo habe ich immer ein C oder ein S zu wenig, wenn ich es schreibe. Also, ich verstehe. Ja, Succession. Staffel 1. Wir können sagen, wir sind wie immer nicht spoilerfrei. Also ihr solltet
auf
bitte
die
Staffel gesehen haben. Wir haben wie immer die Ausgangssituation, dass wir nicht wissen, wie die andere die Staffel findet. Und hier nochmal auch zur Einordnung. Anne, du hast sie das erste Mal gesehen, richtig?
Korrekt.
Okay, ich habe sie das dritte Mal gesehen und ich habe die komplette Serie gesehen. Das heißt,
What?
Ich weiß ja, wie es weitergeht und wie es ausgeht, was Anne offensichtlich nicht gewusst hat.
Nee.
Keine Sorge, ihr werdet auf keinen Fall gespoilert für weitere Staffeln. Weil falls das hier passiert, schneiden wir es raus. Ich bin natürlich sehr darum bemüht, Anne nicht zu spoilern und werde deswegen vielleicht kurz mal eine Denkpause mehr einlegen, um sicherzugehen, dass ich nur Infos sage, die wirklich aus der ersten Staffel sind. Es ist mein Brain ist ein bisschen zweigeteilt. Ich muss wirklich die ganze Zeit drüber nachdenken, dass ich ja schon so viel mehr weiß.
Oh wow, das wusste ich nicht. Also ich wusste, da haben wir natürlich drüber gesprochen, dass du Succession erste Staffel schon gesehen hattest. Aber mir war überhaupt nicht klar, dass du alle, was, vier Staffeln?
Ja.
Alle vier Staffeln schon gesehen hast?
Ja.
Oh, okay. Das ist insofern interessant. eigentlich wollte ich diese Frage erst am Ende dieser Folge stellen.
Ups.
Aber vielleicht steige ich damit ein. Gucken wir das weiter? Gucken wir Succession weiter und besprechen auch die Staffeln 2, 3 und 4? Naja.
Aber ich finde das eine gute
Frage. Ich greife die Frage am Schluss nochmal auf, sonst.
Finde ich gut, dass du sie jetzt am Anfang stellst und dann beantworten wir die am Ende. Weil es kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob wir beide Lust darauf haben.
Ja.
Also in meinem Fall sie nochmal alle zu gucken und in deinem Fall sie überhaupt zu gucken. Das ist doch eine ganz gute Ausgangsfrage. Finde ich gut.
Stimmt.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, wenn du schon wusstest, dass du diese Frage stellen wirst, Anne. Wie immer, wie hat es dir denn gefallen?
Huiuiui. Also, ich will nicht nörgeln. Ich mag ja Leute nicht, die immer nörgeln. So, und ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen was zu nörgeln, aber ich habe auch ganz viel, was ich ganz toll finde. Und ich habe mir drei Fragen aufgeschrieben und da war die ich eben gestellt habe, schon gar nicht mit dabei. Also eigentlich sind es vier Fragen. Also du kriegst noch drei Fragen von mir gestellt, die ich mir auch gestellt habe. Es geht um die Beantwortung. Vielleicht kannst du mir da helfen. Aber wie hat es mir gefallen? Fangen wir doch mal wirklich ganz vorne an. Also wirklich ganz
vorne. Ja, bitte.
Weil ich persönlich freue mich ja immer, wenn dieses verrauschte HBO-Logo kommt.
Mhm.
Dieses Knistern, Rauschen und dann dieses dieser klerikale Klang. Vielen Dank. Auch das habe ich geübt. Und und also ich liebe einfach dieses HBO-Logo nicht, weil das das großartigste Logo ist, was ich jemals gesehen hätte, sondern weil HBO einfach immer ein Garant für gute Serien ist.
Mhm.
So. Also immer wenn das kommt, denke ich mir, ja, das ist jetzt keine verschenkte Lebenszeit. Was jetzt kommt, wird dich gut unterhalten oder es wird dich vielleicht irgendwie, es wird deinen Horizont erweitern oder dich als Autorin weiterbringen. So, also ganz am Anfang HBO-Logo, top, ich freue mich. Und dann habe ich mir die ersten vier Folgen mehrfach die Frage gestellt, ob das vielleicht die erste schlechte HBO-Serie ist, die ich jemals geguckt habe. Weil ich finde, dass, also für mein Empfinden, gewinnt diese Serie eigentlich erst ab Folge 5 so richtig an Fahrt. Mhm. Und
kann ich dich kurz fragen, Folge 5, was passiert in Folge 5, dass ab da bei dir die Fahrt erst aufgenommen wird?
Also in Folge 5 gibt es diese eine Szene, wo Logan Roy, der alte Patriarch und der Medienmogul und das Firmenoberhaupt und der Gott dieser Firma, der hatte ja in der ersten Folge ein Schlaganfall, ein Hirnschlag, also auf jeden Fall eine Hirnblutung, also den hat es ziemlich zerbrezelt, so kann man es, glaube ich,
das völlig, ist der Fachterminus, ja.
Ja, unfachmännisch kann man das so sagen. Und der ist dann, der rappelt sich aber wieder hoch und auf und kommt zurück in die Firma. Und in Folge 5 gibt es diese eine Szene, wo er sich Kaffee einschenkt.
Ja.
Und einfach diese Kaffeekanne immer weiter auf die bereits völlig überfüllte Tasse laufen lässt. Und der ist so wie eingefroren. Und der reagiert überhaupt nicht. Und einer seiner Söhne, Roman, sagt dann, hey, Dad, stopp, so. Und das ist der Moment, wenn Roman da hinterher mit seinen Geschwistern drüber spricht, vor allem mit Kendall, dem großen Bruder und dem designierten Nachfolger, dem Kronprinzen. Das ist der Moment, wo Kendall, so habe ich das zumindest verstanden, sagt, der alte Herr ist nicht mehr er selbst. Der ist zwar irgendwie zurückgekommen, aber der hat nicht zu alter Stärke wiedergefunden. Und das muss doch jetzt der Moment sein, wo ich übernehme. Und da es der Vater nicht freiwillig macht, weil er nämlich angekündigt hat, an seinem 80. Geburtstag, das ist alles Folge 1, 80. Geburtstag, Hirnschlag, ist alles Folge 1. Und er sagt dann, nee, ich bleib noch ein bisschen. Vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Und Kendall sieht halt seine Chancen, als Nachfolger in diesem Imperium an der Spitze zu stehen, schwinden. Und in Folge 5 fasst er die Entscheidung, wir müssen ein Misstrauensvotum gegen meinen Vater initiieren. Wir müssen den abwählen. Das ist der erste Putschversuch. Es gibt dann später noch einen zweiten Putschversuch, darüber werden wir sprechen. Aber ab da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt kriegt das hier ein bisschen Zug. Und die ersten 4 Folgen werden natürlich diese Familienmitglieder eingeführt. Das ist wieder eine sehr große und wieder eine sehr dysfunktionale Familie. Und es ist aber alles, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich fand es alles auch so ein bisschen boring irgendwie. Und ich möchte direkt mit einer meiner Fragen, die möchte ich dir jetzt stellen. Und zwar, findest du, Lisa, dass die Prämisse dieser Serie so richtig gezündet hat? Weißt du, was ich meine? Oder soll ich kurz so meinen Gedanken dazu noch kurz ausformulieren?
Formulier genau die Prämisse, die du denkst, diese Serie hat.
Naja, oder sagen wir mal den Story-Motor. Also es geht darum, das wird auch gesagt, diese Firma, die Logan Roy aufgebaut hat und über Jahrzehnte größer gemacht hat, es wird gesagt in der Serie, das ist das 5. größte Medienimperium der Welt. Und das sind natürlich Multimilliardäre. Die fliegen auch immer mit dem Heli von A nach B. Und die haben immer alle so dicke Cadillacs und haben Chauffeure. Und das spielt in New York City. Und das ist alles fancy und das ist alles rich. Aber ich hatte das Gefühl, dafür, dass Kendall unbedingt in die Fußstapfen seines Vaters treten will und dieses 5. größte Medienimperium der Welt führen will, der muss dafür, excuse my French, so viel Scheiße fressen. Und es ist so krass mit Intrigen und Anstrengung und Burnout und Drogenmissbrauch und psychischem Zusammenbruch verbunden, dass ich das Gefühl hatte, mir wäre es das gar nicht wert. Und dann habe ich überlegt, und dann ist mir, ich mache einen ganz kurzen Exkurs, obwohl ich schon sehr lange sehr viel rede, aber den Schlenker mache ich jetzt gerade bitte noch. Dann habe ich überlegt, es gibt eine andere fantastische Serie, wie ich finde, zumindest die ersten 2 Staffeln, House of Cards.
Ja.
House of Cards war, glaube ich, 2013 die erste Netflix-Eigenproduktion. Und die Prämisse, der Story-Motor war damals, dass der Protagonist Francis Underwood, gespielt von Kevin Spacey, Präsident der Vereinigten Staaten werden will und wortwörtlich bereit ist, dafür über Leichen zu gehen. Und das habe ich sofort verstanden. Nicht, dass ich Präsidentin der Vereinigten Staaten werden wollen würde, aber das habe ich verstanden. Und hier dieses, das sind Multimilliardäre und die Kendall will irgendwie an die Spitze von so einem riesigen Konzern. Also ich habe das irgendwie, das war in so einem Ungleichgewicht, dieser Wunsch und der Weg dahin. Und darum, lange Rede, kurzer Sinn, die Frage jetzt an dich, hat für dich diese Prämisse funktioniert? Weil für mich ganz offensichtlich nicht.
Sehr gute Frage. Ich gehe erstmal noch zurück, was du gesagt hast, dass für dich die Serie erst dann einen Zug gewinnt mit dieser Folge 5. Also wenn Kendall wirklich sagt, ich muss jetzt aus der Deckung kommen, ich muss jetzt wirklich einen Angriff starten. Und das ist dann in Folge 6 der Vote of Confidence. Das ist für mich der Midpoint der Serie, auch wenn das gescheiterte Misstrauensvotum in Folge 6 liegt. Midpoint heißt nicht, es muss genau Folge 5 sein im Raum der Mitte und deswegen schon auf Folge 6. Ja, das ist einfach auch der Point of No Return. Er ist aus der Deckung gekommen. Er hat verloren in dem Moment. So, nur um das einmal dramaturgisch einzuordnen. Jesse Armstrong, der Creator und Writer, hat sich also entschieden, das ist mein Midpoint. Während du geredet hast, habe ich mir jetzt die Frage gestellt, ja, ich kann das nachvollziehen, dass du sagst, dass es davor, ich nenne das jetzt mal langsam anläuft, man sich sehr viel Zeit nimmt, diese Figuren, die ganzen Beziehungen zu etablieren. Und jetzt würde ich einerseits sagen, das ist berechtigt, weil es ist hochkomplex, es ist ja ein Ensemble, es ist eine ein Familiendrama, es ist epochal. Mhm. Du brauchst also die Zeit, aber vielleicht nicht so viel Zeit. Was wäre denn gewesen, wenn man aus Folge 5 Folge 1 gemacht hätte? Und dann wäre Folge 6 Folge 2 gewesen und das wäre der Plotpoint 1 gewesen. Also es wäre, hätte uns wirklich als der, im Grunde eigentlich der Point of No Return, eigentlich, wo der eigentlich zu liegen hat, beim Plotpoint 1, dann wären wir mit sehr viel mehr Zug eingestiegen. Vielleicht ist hier ein bisschen der Punkt, das ist eine eher klassischere Erzählweise. Mit Zeit, mit langsam anlaufen, mit wirklich ausführlicher Prämisse etablieren und vor allem viel einzahlen in die Beziehungen der Figuren. Das wäre jetzt so eine Erklärung von mir. Erstmal für dieses Gefühl von, da geht's eigentlich erst los, weil ich hatte das auch. Also auch jetzt beim dritten Mal gucken dachte ich so, boah, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es so lange dauert, bis mein Puls mal hochgeht beim Gucken. Und das ist natürlich Word of Confidence. Er muss noch mal nach Long Island. Und dann ist der Luftraum gesperrt wegen Angriffsgefahr irgendwie in irgendeiner Form.
Und auch wieder eine ganz klassische Ticking Clock, ne? Dieses Meeting beginnt, in dem dieses Misstrauensvotum quasi in persona vorgetragen werden soll. Und Kendall steckt halt quasi ganz klassisch im New Yorker Verkehr fest und die Uhr tickt. Das ist Spannung, das ist Suspense, das hat, also ich, wie du es gerade sagst, der Puls geht hoch beim Gucken.
Es ist aber auch
das großen Spaß gemacht.
Es ist auch super, also ich war auch total dabei. Es ist aber auch das erste Mal, dass so ein dramaturgisches Mittel wie die Ticking Clock benutzt wird. Davor ist es ein auf Figurenbeziehungen basierendes, also eine basierende Spannung.
Darf ich da direkt eine Frage stellen? Ja. Oder willst du erst deinen Gedanken noch zu Ende? Bring ihn erst
die
noch
Die Frage
zu
ist,
Ende,
ob ich dir, ich wollte noch, also du wolltest ja zur Prämisse, auf die Prämisse hinaus.
Ja.
Kann ich aber eben festhalten, wenn du den Einwurf erst machen möchtest.
Nee, ich glaube, ich mache ein neues Fass auf.
Nee, gut, dann kein neues Fass.
Ich bin ganz aufgeregt,
okay,
hörst.
Ja, ich merke schon. Nee, gut. Stopp. Dann Prämisse.
Ja.
Ich frage mich gerade, es ist interessant, ist das wirklich so die Prämisse, dass Kendall unbedingt die Firma des Vaters übernehmen will? Weil dazu müsste man sagen, Kendall ist die Hauptfigur. Und ich würde argumentieren, es ist eben nicht er die Hauptfigur, sondern er und Logan stehen da oben nebeneinander. Und es ist ein Kampf der Generation, es ist ein Kampf der Ideologien, es ist der Vater-Sohn-Konflikt, weil die erste Folge beginnt ja mit, das ist ja das Spannende, es besteht ja kein Konflikt. Es ist ja, also Kendall musste ja nicht in den Konflikt gehen mit seinem Vater. Er hat ja nur darauf gewartet, dass er ihm jetzt einfach das Ganze übergibt. Und dann fängt der Vater an, sich zu wehren. Und zwar zunehmend. Das heißt, also so gesehen ist es korrekt, dass ohne Konflikt keine Story, die Story tatsächlich an diesem 80. Geburtstag erst beginnt. Weil davor war Kendall nicht gezwungen, gegen den Vater anzugehen, weil er sein Want, also das, was er möchte, was die Figur erreichen möchte, das nennt man das Want der Figur, eigentlich ohne Widerstand und Probleme einfach bekommen hätte. Also so gesehen ist der Start schon richtig. Ich würde nur sagen, bei der Prämisse geht es eigentlich, glaube ich, also eigentlich sind die beiden in der Prämisse zu nennen, mit ihren unterschiedlichen Zielen, also den unterschiedlichen Dingen, die sie wollen. Weißt du? Also ich glaube, ich würde eher argumentieren, dass die Prämisse, das ist nämlich nicht so einfach, weil es so ein Ensemble ist und weil die alle, das, also bin ich der Meinung, alle Figuren sehr stark sind, sehr stark geführt sind. Die haben alle Agenda, die haben alle einen Bogen und einen Mund.
Interessant, ja.
Und ich würde nur argumentieren, dass Kendall gegen Logan, also wenn ich es mir auf einem Plakat vorstelle, und klar, es gab ein Plakat, aber es gibt dieses Mittel der Visualisierung für DrehbuchautorInnen. Wenn du verstehen möchtest, wer ist eigentlich meine Hauptfigur, weil das ist manchmal eine Frage, die man gar nicht so einfach beantworten kann, dann kann man sagen, stell dir das Plakat vor. Und für viele funktioniert es, dass sie dann sehen, ah, ganz vorne steht für mich die Figur, oder? Und wenn, das habe ich jetzt gerade gemacht, als du das, also von der Prämisse sprachst, und für mich stehen die beiden vorne wie auf zwei Seiten die Gegensätze.
Das ist so interessant, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wer ist da eigentlich die Hauptfigur? Und die Frage habe ich natürlich zuerst mal mir gestellt und versucht, darauf eine Antwort zu finden. Und ich war nämlich ganz eindeutig der Meinung, und bin es immer noch, dass Logan Roy es nicht ist. Mhm. Und dass es für mich eher Kendall ist. Weil ich habe das Gefühl, und es ist auch für mich kein Ensemblestück. Weil dafür habe ich das Gefühl, dass Schiff, die Schwester und Roman, der jüngere Bruder, und dann gibt es ja noch Con, den älteren Bruder, ja, die kommen alle vor und man erfährt auch ein bisschen was aus deren Leben, aber dass die alle gleichberechtigt nebeneinander existieren, das Gefühl hat sich bei mir überhaupt nicht eingestellt. Und ich hatte schon das Gefühl, Kendall ist die hauptsächliche Perspektivfigur. Das ist der mit der größten Hürde, die er nehmen muss. Und Logan
ist er nur die antagonistische Kraft eher, also wenn man es so sehen will. Der Gegner für die Hauptfigur, ja. Jetzt in denen der Terminologie.
Ich frage mich gerade, Logan, der hatte ja zu Beginn, also Kendall geht ja zu Beginn davon aus, dass der Staffelstab an ihn übergeben wird. Das war ja offensichtlich so kommuniziert.
Ja.
Und wir steigen ein in Folge 1, 80. Geburtstag von Logan. Und da für alle völlig überraschend verkündet er, ah, Leute, wisst ihr was, ich mach noch ein bisschen. Und als Kendall halt fragt, ach ja, wie lang denn? Und dann sagt Logan, ach, vielleicht 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre. Und ich frage mich gerade, warum macht er das? Also, wenn er doch offensichtlich schon mal signalisiert hat, dass er den Staffelstab an Kendall übergeben will, warum macht er jetzt den Rückzieher? Ist es die Nummer, dass er denkt, dass sein Sohn zu schwach ist und dass er irgendwie nicht aus demselben Holz wie er geschnitzt ist? Und das ist ja auch, und das empfinde ich ganz stark, das ist die Metamorphose, die Verwandlung, die Kendall durchmacht, also es gibt in den Folgen, ich glaube, es sind die Folgen 6 bis 9, da macht er auch optisch eine Verwandlung durch. Also der kriegt dann so ein bisschen, der lässt sich so ein 5-Tage-Bart wachsen, der war sonst immer super glatt rasiert. Und auf einmal kriegt er so ein 5-Tage-Bart und auch so eine, er fängt dann wieder an, Drogen zu nehmen und so eine leckt mich alle am Arsch-Haltung einzunehmen und so ein Badass-Guy, was ganz am Schluss, wir werden natürlich über das Staffelfinale noch sprechen, finde ich, wo er da wieder in seine alte, ich sag jetzt mal, Weichei-Rolle zurückverfällt. Aber für mich ist am ehesten Kendall die Hauptfigur. Und es ist für mich kein Ensemblestück. Und Logan, wie du es gerade gesagt hast, wäre dann für mich am ehesten die antagonistische Kraft. Wie siehst du das?
Ja, dem kann ich auch folgen. Aber trotzdem ist es eben nicht so klar. Also ich würde eben auch sagen, ganz, also Kendall steht mehr in der Rolle der Hauptfigur, auf jeden Fall mehr als die anderen, aber ohne auch die anderen beiden Geschwister kannst du diesen Konflikt nicht erzählen. Also wenn, weil diesen Anspruch, den er da führt, der ist nicht so klar nur bei ihm. Er ist ja noch nicht bei der Erstgeborene. Connor ist der Älteste zum Beispiel. Also ich finde das sehr spannend, dass man sagen kann, ja, er ist es wahrscheinlich schon, aber eben nicht mit so einer Klarheit und Eindeutigkeit. Und ja, wahrscheinlich ist es eher richtig zu sagen, Logan ist der Antagonist, nur hat er natürlich auch sehr seine eigenen, also naja, gut, das heißt es jetzt nicht, dass ein Antagonist nicht seine eigene Perspektive haben kann. Weshalb ich dazu komme mit, wer ist die Hauptfigur und ist es vielleicht doch auch Logan mit ihm, ist, finde ich, und da würde ich dann jetzt gerne mit dir drüber reden, die Wahl der ersten Szene.
Die erste Ja, da möchte ich auch unbedingt mit dir drüber reden. Unbedingt.
So gut. Sehr gut. Ja, weil die erste Szene ist Aufwachen in einem dunklen Schlafzimmer. Ein offensichtlich alter Mann quält sich aus dem Bett, stöhnt, wirkt nicht ganz gut beisammen. Es ist Logan, der dann im Dunkeln durch den Raum tappt, Dinge sagt wie, where am I? Und dann in die Ecke pisst. Völlig, also offensichtlich verwirrt, in keinem klaren Zustand ist und es nicht auf die Toilette schafft. Das ist die erste Szene. Erste Szene grundsätzlich ist tonsetzend, Hauptfigur setzend, so viele Dinge setzend.
Ja.
Und gerade eben, als du nämlich das Beispiel angebracht hast, House of Cards, die erste Szene, legendär und shocking. Oh, Frank ja. Underwood kommt aus seinem Haus, Abendspaziergang. Und am Ende dieser Szene bringt er diesen Hund um.
Der war, glaube ich, angefahren, ne? Also das ist jetzt nicht, der bringt nicht einfach
random. Nein, er bringt nicht einfach den Hund um. Naja, stimmt, der war angefahren, aber er löst den Hund an, aber er bringt ihn mit seinen bloßen Händen um. Voice-over.
Korrekt.
Dieser Mann will an die Macht und ist bereit, alles dafür zu tun. Dann, Seth, du weißt, was los ist.
Ja.
Die Szene, die hier gesetzt wurde, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, finde ich. Das eine ist, dass sie dir setzt. Das ist meine Hauptfigur. Weil man oft die Hauptfigur hat in der ersten Szene.
Korrekt.
Oder die Szene ist falsch gewählt. Weil ich habe mich schon gefragt so, ist das eigentlich die richtige erste Szene?
Genau die Frage habe ich mir auch gestellt.
Hervorragend, ja. Das wäre jetzt, was ist das Ding? Warum wolltest du über diese Szene mit dir sprechen? Ja.
Genau, das war, erste Szenen gehören eigentlich meistens in der Regel, wie du es schon vollkommen richtig gesagt hast, der Hauptfigur. Und natürlich Logan Roy, und da bin ich fast an dem Punkt zu sagen, das wird fast nur behauptet und nicht gezeigt. Logan Roy, der starke Patriarch, der wird von seinen Kindern ja zum Teil auch als Monster beschrieben, als sehr durchsetzungsstark und so. Und dann hast du halt, wie gesagt, die erste Szene, das ist, ich sag's jetzt mal, es ist ein Tattergreis, ein desorientierter, alter, weißer Mann, der offensichtlich nicht mehr so richtig weiß, wo er ist und nachts aus dem Schlaf hochschreckt, sich nicht mehr orientieren kann, die Toilette nicht findet und irgendwohin, ich weiß gar nicht mehr was, die Küche oder Flur, also irgendwohin pisst.
Ich glaube, noch im Schlafzimmer, glaube ich.
So, bis das Licht angeht, seine Frau hinter ihm steht und sagt, ach komm, Logan, komm, so. Und ich frage mich gerade, ist das Foreshadowing? Also sollte das eine Foreshadowing-Szene sein für den auch noch in der ersten Folge stattfindenden, das ist der Cliffhanger, Hirnschlag.
Ja, das würde ich mal völlig so unterschreiben. Das ist ja wie, also die Anfang und Ende der Folge schon. Aber die Szene sollte ja nicht nur als Foreshadowing für die erste Folge dienen, sondern insgesamt die ganze Staffel. Foreshadowing, Tonsetzen, etc. Also noch ein bisschen mehr machen als das. Nehmen wir Breaking Bad, erste Folge, Walter, erste Szene, Crazy Man mit der Maske in Unterhose fährt mit seinem Camper durch die Wüste. So, die Szene kommt auch in der ersten Folge noch vor, setzt aber die komplette Handlung, das Drama, das, der Wahnsinn dieser ganzen Serie schon. Und Logan, der nicht mehr richtig beieinander ist und irgendwo in die Ecke pisst, ist halt nicht, also ist ja nicht, also zahlt nicht komplett auf die Prämisse ein. Was wäre es? Es wäre eher eine Szene gewesen, in der Kendall und Logan irgendwas miteinander verhandeln, auf unterschiedlichen Seiten stehen, Generationen, Vater-Sohn-Konflikt. Und es geht von mir aus, reden sie darüber, sollte welche Art von Ice Cream? Ich weiß nicht, irgendwas Banales könnte es sogar sein. Aber ich glaube, das eigentlich korrekt gewesen wäre für das, was in der ersten Staffel passiert, ist der Kampf des Machtabgabe, Imperium gesetzt. Es ist ja auch noch mal wie ein Aufbäumen der alten Macht. Also genau wie du sagst, Logan hat ja erst gesagt, ich gebe ab. Und dann entscheidet er sich anders. Und ja, er sagt, es liegt daran, mein Sohn, du bist zu schwach. In Folge 2 sagt Schiff, you lack a killer instinct. Logan selber sagt auch, er hält ihn für zu schwach, Kendall. Und er war ja, er sagt, in der Klapse, Zitat, was nicht stimmt, Rehab. Was auch das, die alte Denke ist gegenüber Mental Health. Also ich glaube, dass es korrekter gewesen wäre, das wäre jetzt eher eine Szene gewesen, weil das ist ja der Kampf. Das sind ja die zwei Seiten, die miteinander ringen. Also ich wäre eher versucht zu sagen, ich glaube, die erste Szene stimmt nicht. Oder sie soll halt nur darauf einzahlen, dass Logan abbaut und trotzdem, er baut immer mehr ab im Laufe der Folge, aber sein Wille, nicht abzutreten, nimmt immer mehr zu, entgegen diese Bewegungen innerhalb der Folge, was ja ein Widerspruch ist und nicht sein sollte. Ich habe eher die ganze Zeit, vielleicht kurzer Exkurs dazu, die Frage, war er jetzt zurechnungsfähig eigentlich oder nicht? Also ist seine Entscheidung nicht zurückzutreten schon aus, also vielleicht floss da schon nicht mehr genug Blut in dem, ne, das immer blockiert ist in seinem Gehirn, was blockiert war. Wie viel davon war zurechnungsfähig, wie viel nicht? Das macht es ein bisschen schwierig, finde ich, ihn später einzuschätzen. Weil alles, was ich da gesehen habe, jede Entscheidung, Kendall nicht einzusetzen, dann die beiden Kinder wieder reinzuziehen und zu versuchen, gegen Kendall aufzustellen, das ist ja alles noch sehr brillant. Es ist ja eigentlich brillant. Aber ich weiß halt nicht, ob es brillant war oder ob er halt schon nicht zurechnungsfähig war. Das heißt, ich habe eher das Problem, dass ich nicht weiß, ich kriege die Figur nicht gegriffen danach, weil ich nicht weiß, was war jetzt bevorstehende Hirnschlag, Stroke, was immer. Und was war wirklich seine Brillanz? Also ich finde diese Unentschlossenheit in dieser ersten Folge etwas schwierig. Also ich finde es nicht gelungen gestartet, weshalb ich auch verstehe, dass du erst so ab Folge 5 dabei warst. Weil für mich war das, ist das nicht sehr klar. Und nicht klar in der ersten Folge ist nie gut.
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe nach Folge 3 also wenn wir nicht verabredet gewesen wären zu dieser Podcast-Folge heute, um die zu besprechen, also diese Serie, hätte ich bei Folge 3 selber, glaube ich, nicht mehr weitergeguckt. Ich fand es jetzt nicht so grottoid, dass ich dich hätte anrufen müssen, um zu sagen, du, wir müssen uns was anderes überlegen. Ich kann das nicht gucken. So schlimm war es jetzt wirklich nicht. Aber nach Folge 3 dachte ich, boah, also würde ich jetzt hier nur als Privatperson gucken, aus meinem persönlichen Privatspaß, würde ich nicht weiterschauen. Oh, wow, aber ich will ja mit Lisa drüber reden. Und wie gesagt, ab Folge 5 gewann es für mich dann an Fahrt.
Ja, es ist auch es ist schon, das kann man sagen, es ist die Entscheidung für einen langsamen Einstieg. Also der Konflikt eskaliert sich langsam hoch. Also man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass Logan dann wirklich ausfällt, ist die ganze zweite Folge warten darauf, ob er wieder aufwacht. Und wir sind die ganze Zeit in einer Nacht im Krankenhaus. Das ist eher langsam erzählt und fast ein bisschen retardierend. Also nochmal entschleunigend. Und das stimmt schon. Ich finde auch, ich glaube, dass der Rhythmus da nicht stimmt, über die gesamte Staffel gesehen. Wenn man bedenkt, was alles dann passiert, ab Folge 5, Androhungen, des Misstrauensvotums, große Ticking Clock um das Misstrauensvotum, Dann sind alle bei Connor auf der Farm, was gut funktioniert, weil du kannst danach die Nachwehen durcharbeiten. Das funktioniert sehr gut. Und dann steigerst du dich eben weiter hoch mit Toms Bachelor-Party.
Oh ja.
Mit einem Kendall, der jetzt verstoßen ist. Und bringst am Ende auf 2 Folgen dann 9 und 10 bei der Hochzeit alle wieder zusammen. Das ist wirklich, musst du sagen, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist dramaturgisch sehr kompakt, konstant steigend. Und entgegen dazu, wenn ich mir das in der Kurve vorstelle, ist 1 bis 4 einfach relativ flach nur ansteigend und eher ein Plateau. Und das meine ich mit, was heißt klassisch? Eigentlich ist es dann gar nicht klassisch. Das ist einfach, wenn ich das jetzt so analysiere, rhythmisch über die ganze gesamte Staffel gesehen nicht gut verteilt. Und das Risiko, das damit eingegangen wurde, ist das, was du hattest. Du hättest eigentlich nicht weitergeguckt, wenn wir jetzt nicht verabredet gewesen wären. Was du übrigens hättest machen können, ne? Weil ich habe das ja auch schon gemacht. Letzte Folge, eine unserer vorherigen Folgen, Ripley. Hört rein, falls ihr sie noch nicht gehört habt.
Das stimmt. Bei Ripley habe ich ja dann quasi auch, ich glaube, in der finalen Folge. Ja. Also bitte hört es euch an. Wir haben über Ripley gesprochen. Da habe ich ja dann irgendwann, da hat es mir ja auch den Stecker gezogen. So schlimm war es hier nicht. Ich wollte ja mit dir über was reden können. Und wie gesagt, meine Geduld wurde ja letztendlich belohnt.
Ja.
Aber ich wiederhole mich, privat wäre ich nach Folge 3 rausgegangen. Das ist jetzt quasi so eine Art Midpoint hier, weshalb ich noch mal die Frage in den Raum werfe. Besprechen wir auch die anderen Staffeln von Succession? Ehrlich gesagt, Stand jetzt, ich weiß es nicht.
Stand jetzt, ich glaube nicht. Aber wir haben ja noch.
Ich glaube, er auch nicht. Aber mal gucken, was noch passiert.
War das jetzt eine runde Sache für dich mit zu deiner ersten Frage? Weil dann hätte ich nämlich auch eine für dich.
Ja, bin mit meinen Fragen tatsächlich, ich habe alle meine 4 Fragen, wollen wir weitergucken, schon gestellt. Wer ist eigentlich die Hauptfigur? Findest du die erste Folge, empfindest du sie als gelungen und taugt die Prämisse? Ich bin mit meinem Fragenkatalog an dich durch. Ich habe jetzt nur noch Sachen, über die ich gerne sprechen möchte, die ich ganz großartig fand und ganz grausam.
Das finde ich ganz toll. Das werden wir noch ein bisschen hinauszögern. Weil ich habe nämlich noch eine Frage, die ich noch gerne stellen möchte. Und wie toll, ich habe deine 4 Fragen als eine empfunden. So, und zwar meine Frage, die ich habe für uns, ist: erstens, hast du denn mitgefühlt mit diesen Figuren? Und falls ja, warum? Weil this fucking family, um auf mein Zitat zurückzukommen, von Sandy Furness während Toms Bachelor-Party in Episode 8. Also hast du mit ihnen mitgefühlt? Hast du nur mit einigen mitgefühlt? Und wenn du mit ihnen mitgefühlt hast, warum? Weil das sind ja alles keine sympathischen Menschen, oder?
Super gute Frage. Also sympathisch, hast du gesagt, sind die durchweg alle nicht.
Oder? Also das war jetzt natürlich schon eine These von mir.
Empfinde ich ebenso.
Okay.
Und tatsächlich muss ich ganz kurz auch eine mir rauspicken, eine Figur, die ich von diesen ganzen unsympathischen Figuren besonders unsympathisch finde.
Bitte.
Und das ist Roman.
Ich hab's gewusst. Ja, klar.
Und es geht nicht darum, dass der ja auch so angelegt ist, ne, als das sarkastische Arschloch, bla bla bla. Sondern ich glaube, das ist in Folge 1, wo die mit dem Heli als Familie zu irgendeinem Baseballfeld fliegen und dann so als Familienspaß ein Baseballspiel machen. Und da ist ein kleiner Junge mit seinen Eltern, die offensichtlich, ich sag jetzt mal, Latinos sind und da irgendwie angestellt oder zumindest nicht zum Familienkreis gehören. Und Roman nötigt den Kleinen mitzuspielen und stellt quasi vor aller Augen so einen Scheck aus und sagt, hey Kleiner, hey, trau dich. Du bekommst von mir 1 Million Dollar, wenn du es schaffst, hier einen Homerun zu schlagen.
Ja.
Und alle so zuerst, ach Roman, lass doch. Und auch diese Familie denkt, ja, das ist. Und dann stellt er diesen Scheck aus und wedelt damit rum und sagt, hier Kleiner, 1 Million US-Dollar, die schenke ich dir, wenn du einen Homerun schlägst. Und dann lässt er sich darauf ein und er schafft es fast, also sie lassen ihn jetzt auch nicht irgendwie, weil es ein Kind ist, gewinnen und weil sie fucking Multimilliardäre sind.
Ja.
Und dann wird, ne, Roman zerreißt dann diesen Scheck vor den Augen des Kindes, gibt ihm noch einen Schnipsel und sagt, hier, eine 800.000. Und es ist so demütigend, also auch gerade einem Kind gegenüber, aber auch einem Erwachsenen gegenüber, wäre das unter allerunterste Schublade so. Und das hat mich das hat mich sehr negativ für die Figur Roman eingenommen.
Ja.
Und bei Kendall habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, der gibt sich ja wenigstens Mühe. Also der war mal drogenabhängig, der ist clean zu Beginn dieser Staffel und kämpft auch sehr dagegen an, clean zu bleiben, bis er dann halt diesen Breakdown hat und sich denkt, warum gebe ich mir ja eigentlich Mühe? Fuck it. Aber da verstehe ich auch eine Enttäuschung, ne? Wenn der Vater gesagt hat, du trittst in meine Fußstapfen und von heute auf morgen entscheidet er sich um. Das ist eine Ungerechtigkeit, das kann man nicht nachvollziehen, ne? Im Sinne von, habe ich was falsch gemacht? Nö, ich habe einfach meine Meinung geändert. Also da verstehe ich wenigstens noch so einen emotionalen Motor. Roman, Schiff sind mir überhaupt nicht nahe. Also Schiff ist ja, das ist die Schwester, das ist so eine Art, ich würde mal sagen, politische Beraterin. Die hat ja offensichtlich im wahrsten Wortsinn nur ein paar Aktien in der Firma. Also sprich, die wird irgendwie mal im Todesfalle was erben. Aber die hatte ja offensichtlich nie den Anspruch, da selbst irgendwie in dieser Firmenhierarchie nach oben zu klettern. Dann gibt es den erstgeborenen Connor. Das ist ja auch irgendwie, der ist ja auch ein bisschen weird, ein bisschen verspinnert so. Eine Figur finde ich ganz toll, aber auch nicht wirklich sympathisch. Also um jetzt mal einen Deckel drauf zu machen, um deine Frage zu beantworten. Nein, ich finde da niemanden sympathisch. Warum? Weil sie mir irgendwie emotional nicht nahe sind. Am ehesten noch Kendall. Mhm. Und welche Figur, oder sagen wir mal, welche schauspielerische Leistung ich absolut fantastisch finde, ist die Figur Tom Matthew McFadden.
Ja.
Weil diese Figur, also zuerst dachte ich, das ist so eine Witzfigur, also wirklich, das ist eine Witzfigur. Ja. Und dann innerhalb von Sekunden kippt das in so einen Soziopathen-Move, den der an den Tag legt. Und dann legt sich wieder ein Schalter um und er ist wieder irgendwie so ein bisschen so der Kasper, so. Und dann ist er wieder Soziopath und das ist einfach irre. Es ist also eine tolle Figur, also toll geschrieben, aber auch extremst großartig gespielt. Das ist bei mir auf der absoluten Pro-Liste. Diese Figur, Tom, sensationell.
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ja, das kann ich nur bestätigen, dass Tom einfach es so nuanciert und die Figur erstens so anzulegen, so zu schreiben und dann auch so spielen zu können, dass du diese Wechsel, diese inneren Zustandswechsel glaubst, das ist absolute Masterclass. Also das ist wirklich unglaublich. Und dann liegt da drunter noch, du glaubst ihm aber auch, dass er wirklich Schiff liebt und heartbroken ist, wenn sie ihn betrügt. Und vielleicht ist der Zugang zu ihm auch einfacher, weil er ja nicht aus dieser Familie kommt. Also er ist ja schon auch der Außenseiter. Er kommt jetzt auch nicht aus einer armen Familie, aber es ist nicht dieses Gigantomane dieser Familie Roy. Das, glaube ich, ist auch noch ein Faktor, der es einfacher macht. Und ja, Roman ist, also mit dieser Szene aus Folge 1 hat man schon das Gefühl von, wie sollst du davon wieder zurückkommen? Also wie soll die Figur sich davon wieder erholen?
Kann sie nicht, schafft sie nicht.
Nicht in Staffel 1 für dich offensichtlich.
Ah, okay.
Nein, ich sag nicht, dass es dann so jetzt in den anderen Staffeln so ist. Ich sag ja nur, es gibt ja noch mehr Raum. Und es wird natürlich weiter sehr nah an den Figuren sein. Also die Frage ist eher, vielleicht ist Jesse Armstrong als Creator und Writer da noch was eingefallen? Und trotzdem bin ich ja irgendwie dabei. Und ich bin auch, vielleicht ist es einfach die Ausstellung, dann unterstreicht das nochmal, Logan ist der Antagonist, dass du bei den Kindern bist, die von diesem Vater auch unterjocht wurden und mit extrem viel Härte erzogen wurden. Und dann
bist du wirklich bei den Kindern, Plural? Weil ich bin nur bei Kendall.
Ja, man ist auf jeden Fall verstärkt bei Kendall. Und dann, was bei mir dann eintritt, und ich gehe davon aus, dass das beabsichtigt ist, wenn ich mit einer braucht vielleicht nur eine Figur. Und es ist Kendall, da ist der Zugang einfacher als die Hauptfigur, wie wir jetzt etabliert haben. Dann habe ich innerlich die Bereitschaft zu sagen, okay, komm, zeig mir jetzt mal einen Moment, an dem ich rankomme an diese anderen Figuren. An dem ich erklärt bekomme, dass da auch ein Mensch hinter ist und dass es einen Grund dafür gibt, warum die so sind, wie sie sind. So egoman, so selbstzentriert. Und im Laufe der Staffel gibt es für mich schon ein, zwei Momente, wo ich bei Rome merke, der wird halt auch von seinem Vater wahnsinnig fertig gemacht, ne? Also das sind ja wirklich harte Sätze, die ihm da an den Kopf geworfen werden. Und es gibt eine Szene, da ist er bei ihm im Büro und er wird mal wieder dargestellt als der jüngere Bruder, der keine Ahnung hat, der immer schon schwach war. Und dann geht er raus und Greg, der Cousin, sitzt draußen und Roman haut ihm auf die Schulter. Und was ich finde, was man da so klar sieht, ist diese Abuse, diese Macht, dieser Machtmissbrauch gegen von Logan an seinen Sohn, das hat eine Kettenreaktion. Das gibt Rome weiter an Greg. Und Tom, mhm, der auch drangsaliert wird, der sich anhören muss, dass er ein Feigling ist und das Schiff feige ist, weil sie einen Mann unter ihres Wertes heiratet, sagt Logan zu ihr in der Episode auf Connors Farm, der gibt das auch weiter an Greg. Also Greg kriegt viel ab, jetzt in dem Fall, diesen beiden Beispielen, sehr der Sündenbock. Aber dadurch wird so ein bisschen klar, wenn halt an einem Punkt Gewalt ausgeübt wird, dann sickert die weiter, immer weiter nach unten, ne? So ein Triple-Down-Effekt. Und was ich dann brillant fand, war, du bist halt absolut gegen Logan eingestellt. Ne? Weil vielleicht verstehst du ihn noch auf einer Ebene mit, der hat das sich alles selber offensichtlich ausgebaut, der ist aus Schottland gekommen und der hat dieses ganze Imperium komplett alleine aufgebaut. Das ist aber kein sehr emotionaler, also damit bist du emotional nicht besonders an ihm dran. Das ist doch noch auf einer gewissen Ratio-Ebene, dass du sagst, ja, okay, ich verstehe, dass das für ihn groß ist und wichtig war und alles. Und dann ist der Moment auch auf Connors Farm. Da sagt einmal kurz Logan, hättet mein Onkel erleben müssen, wie der mit euch umgegangen wäre. Und dann sagt jemand, oh, again, the story of Uncle Noah oder sowas in die Richtung. Das ist nur ein Nebensatz. Und das allerletzte Bild dieser Folge ist Logan, der schwimmt im Pool, dann steigt er aus dem Pool und der komplette Rücken ist vernarbt mit offensichtlich Striemen von, ich nehme an, Gürtel oder wie auch immer, jedenfalls geschlagen worden als Kind. Und dann stehst du da plötzlich und denkst so, ja, shit, der ist halt auch nicht so, wie er ist, weil der ist halt auch so gemacht worden. Und ich glaube, für mich ist das der Punkt, warum ich dann doch bei denen bin, weil die alle nicht geborene Psychopathen sind, also wieder das Prinzip des, wirst du jetzt in der Welt des Geschichtens erzählen, wirst du böse geboren, bist du psychopathisch, auch aufgrund von genetischen Defekten und irgendwas fehlt dir, Empathiezentrum etc. Oder wirst du so gemacht, Nature versus Nurture. Und was die Serie schon als Aussage hat, finde ich, ist, die sind alle aufgrund der Welt und aufgrund von Menschen so geworden. Aber eigentlich finde ich die größere Frage, und da komme ich zurück zu der, die du am Anfang hattest, warum tut sich Kendall das hier alles an? Warum steigt er nicht einfach aus? Die können halt alle nicht aussteigen, oder? Also nach dieser, also das ziehe ich daraus, also im Moment nicht. Also während Staffel 1 guckst du dir die an und denkst so, es sieht nicht für mich so aus, als könnten die aussteigen. Also habe ich mir die Frage gestellt, ist das vielleicht die gesamte Frage dieser Serie? Also jetzt blöd gesagt, weil du das sofort als Anfang gesagt hast, geht es darum, dass die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist auszusteigen. Und jetzt werfe ich noch ein anderes Wort ein und das ist griechische Tragödie. Und werfe dazu einen Zusatzsatz ein. In der griechischen Tragödie wird die Hauptfigur in eine ausweglose Situation gebracht, aus der sie nur herauskommen kann, wenn sie Schuld auf sich lädt. Und ich muss jetzt gar nicht so sehr sein, ob die Schuld auf sich laden. Aber ausweglose Situationen und da nicht rauszukommen. Also das ist zumindest das Gefühl, das ich habe bei Staffel 1, wenn ich gucke, dass irgendwas daran hält die gefangen in diesem Konstrukt. Und der einzige Ausweg ist, komplett die Welt verlassen. Die komplette Welt verlassen. Aber das ist ja dann auch die Familie. Kann man seine Familie verlassen? Ist es zu groß, der Schritt? Also ich werde jetzt sehr philosophisch, aber ich habe da versucht, Antworten zu finden.
Ja, ich find's voll gut. Sag mal Connor. Con. Das ist doch der Erstgeborene. Der aber eine andere Mutter hat als Kendall, Shiv und Roman. Aber er ist der Erstgeborene. Und er findet ja in dieser Familie auch statt. Also der ist ja auch immer mit dabei. Ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, den hat man das letzte Mal vor 7 Jahren bei irgendeinem Thanksgiving gesehen. Ja. Nein, der ist präsent. So, und der lebt ja, da gibt es ja auch so eine Szene, als seine Freundin gefragt wird, was ihr Freund, Verlobter denn macht. Und sie ganz freimütig sagt, ach, Con macht eigentlich nichts. Also der scheint ja offensichtlich nichts zu tun und lebt da in New Mexico auf dieser Farm, nenne ich es mal, wo dann auch diese Folge mit der Familientherapie stattfindet. Aber der macht ja nichts. Wieso hat der eigentlich gerade als Erstgeborener nicht den Anspruch, nicht den Willen und auch nicht die Unterstützung seines Vaters, dass er ihn beerbt? Warum Kendall? Warum ist Kendall der Kronprinz? Hab ich irgendeine wichtige Info verpasst in dieser ersten Staffel? Ist mir da was durchgerutscht?
Ich bin jetzt in der Situation, dass ich ja weiß, wie es weitergeht.
Ja, also das heißt, das wird später irgendwie erklärt.
Vor allem ist es richtig, er ist der Erstgeborene. Und weil das eine Serie ist, die alle Winkel beleuchtet, wird diese Frage aufkommen noch in den späteren Staffeln. Er ist halt der Erstgeborene. Aha. Jetzt aus dieser Staffel gesehen, würdest du, Connor, dein Imperium übergeben?
Auf keinen Fall! Und Con hatte ja offensichtlich auch nicht den Anspruch. Also der will nicht.
Ja, der kommt schon rein und sagt ja, I'm water, I flow. So, das sagt er ja. Und hat sich ja wohl da auch komplett von distanziert von diesem Leben. Ich finde schon, dass wenn man sich das anguckt, und ich habe mir das angeguckt und dachte so, ja, da kommt natürlich sofort die Frage hoch, ja, warum denn? Also warum hat er sich so distanziert? Ne? Und dann auch, warum ist er so, wie er ist?
Ja, und warum kann er das? Warum kann er das? Also wenn Logan, man hätte es ja genauso gut erzählen können, dass Logan den Anspruch an seinen erstgeborenen Sohn hat, dass der ihn selbstverständlich zu beerben hat. Punkt.
Nach allem, was wir jetzt sehen von Connor, wir können ja jetzt nur aus Staffel 1 ziehen, der ist nicht geeignet.
Ja, aber in Logans Augen sind Kendall und Roman ja auch nicht geeignet. Aber
Connor ist halt auf einem Level
ja
nicht geeignet, das ist etwas krasser, oder? Also das ist...
Ja, aber wieso versucht er quasi... Warum versucht Logan, Roman und Kendall dahin zu biegen und Connor lässt da Wasser sein? So, why?
Also, warum... Ist ja schon klar, er will, dass das ein Familienunternehmen bleibt. Deswegen ist ja auch das Ende dieser Staffel so krass, weil Kendall ja mit diesem Bärhack versuchen will, die Familie, also es ist dann kein Familienunternehmen mehr. Ne? Das ist das Heftige für. Das ist die größte, das ist das Schlimmste.
Also kurz erklärt, Kendall versucht mit dem härtesten, schlimmsten, größten Konkurrenten von Logan, der macht gemeinsame Sache hinter dem Rücken seines Vaters. Und im Staffelfinale ist es eigentlich so, dass die feindliche Übernahme nicht mehr zu verhindern ist, dass das Familienunternehmen zerstört werden wird, wenn es nicht im Staffelfinale einen unfassbaren Twist gäbe, über den ich auch sehr noch gerne gleich mit dir sprechen würde.
Ja.
Das nur kurz als Erklärung.
Das heißt, es ist ja sein größter Wunsch, dass dieses Familienunternehmen in Familienhand bleibt. Er hält sich als die kompetenteste Führungskraft, um das zu gewährleisten zum aktuellen Zeitpunkt. Die größte Hoffnung innerhalb seiner 4 Kinder war Kendall, der ihn dann enttäuscht hat. Oh, das ist das bloß eigenes Aufbäumen. Ich bin noch nicht bereit, in die Bedeutungslosigkeit abzutreten. Rome hält er meiner Einschätzung nach so in der 2. Reihe. Vielleicht wird er ja noch. Im Vergleich dieser Kinder sind die beiden die vielversprechendsten Anwärter. Connor ist da gar nicht drin. Also warum Zeit auf Connor verwenden? Weil der ja einfach, ja.
Und sag mal, und Shiv wird, weil sie eine Frau ist, von Logan nicht bedacht, weil die Frau ist ja smart. Shiv hat ja Brains, so. Warum wird die eigentlich da gar nicht mit einbezogen?
Da komme ich wieder zu den einzelnen Szenen, die einem die Figur näher bringen. Es gibt die kurze Szene, wo Shiv sich mit Logan zum Abendessen trifft, ganz kurz, da spricht er sich auch das erste Mal mit ihrem Kosenamen an, Pinky, den ich auch schon, also der ist natürlich auch sehr verniedlichend. Darin steckt jetzt auch nicht, dass ich diese, meine Tochter als eine starke Führungskraft wahrnehme. Und im Grunde sagt das Schiff diesen Satz so, yeah, no, I'm the smartest. Sure. Of course. Und du merkst darin so diese Verletzung. Also ich lese diese Szene so, und ich habe sie so wahrgenommen, dass da eine verletzte Schiff sagt, die sagt so, ja, ich habe mich halt an die Politik begeben, weil du warst ja nicht in der Lage zu sehen, dass ich dieses Unternehmen vielleicht auch führen könnte. Du hast halt dich nur die ganze Zeit auf deine beiden Söhne, also auf zwei von deinen drei Söhnen konzentriert. Der eine ist in deinen Augen gar nicht fähig und ich habe gar nicht stattgefunden. Aber na klar bin ich die Klügste von all deinen Kindern. So. Für mich war das der Moment, wo ich dachte, wow, okay, also die einerseits ist sie schon eine gute politische Beraterin und das ist, gibt auch einen Teil in ihr, glaube ich. Aber da ist dieses Abwenden und dieses, ich habe gar kein Interesse, zurückzukommen, was auch immer wieder vorkommt, ja, ich will gar nicht zurückkommen. Wirklich? Oder ist es, du kommst nur nicht, willst gar nicht zurückkommen, weil dein Vater halt nie überhaupt in Erwägung gezogen hat, in seiner Altherrendenke, dass ja auch die Tochter vielleicht das Unternehmen übernehmen könnte. Also das ist für mich der Punkt, die Situation in Staffel 1, ja. Möchtest du übers Ende sprechen?
Unbedingt. Unbedingt. Weil das Ende. Also, ich erkläre mal ganz kurz oder ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht. Finale Folge, Folge 10, Staffel 1. Wir sind in England auf einem riesigen Schloss. Schiff und Tom haben geheiratet und es ist. Irgendwie ist es Nacht und diese klassische Party, die nach so einer Hochzeit noch stattfindet. Da wird getrunken, da wird gegessen, da wird getanzt. Es sind sehr viele Leute da, wahrscheinlich wie immer nur der engste Freundes- und Familienkreis. Aber es sind sehr viele Leute da. Und Kendall ist ja wieder voll drauf. Und es gab vorher eine Szene mit einem Kellner, der als er Logan Champagner nachschenken wollte, offensichtlich irgendwie da ein bisschen was verschüttet hat. Logan fährt den an vor allen Leuten und feuert ihn quasi vor allen Leuten als die unfähigste Kreatur, die jemals auf Gottes weiter Erde gewandelt ist. Und dieser Kellner wird dann im Hintergrund von einem von Logans Mitarbeitern, der wird dann ausgezahlt, der bekommt dann so ein Geldbündel und muss dann aber eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und der hat dann quasi schon früher Feierabend als geplant und ist draußen vorm Schloss und raucht am Auto, an sein Auto gelehnt, einen Joint. Und Kendall geht dahin und Kendall möchte aber was Stärkeres. Ich glaube, Koks oder Ketamin oder irgendwie sowas. Koks. Und dann sagt dieser nette junge Mann, dieser Kellner, ja, wüsst schon, wo man das jetzt noch herbekäme. Aber ob er noch fahrtüchtig ist. Und Kendall sagt, das ist gar kein Problem, ich kann fahren. So, und Schnitt, die beiden sitzen im Auto, also der Kellner ist ja völlig zugekifft und Kendall kämpft zum einen mit der Gangschaltung, weil die Amis kennen das ja nicht, dass man so einen Knüppel hat, mit dem man irgendwie die Gänge manuell schalten muss. Dann sagt er auch ganz freimütig, ach, ich fahre eigentlich gar nicht so oft Auto, weil ich habe einen Chauffeur, ich werde halt immer gefahren. Es ist Nacht und es ist, also ich empfand es als wahnsinnig vorhersehbar. Also es lag ja in der Luft, dass da jetzt irgendein Autounfall passieren muss. So. Und dann, es kommt, wie man denkt, ein Reh steht mitten auf der Fahrbahn. Der Kellner erkennt es noch, weil Kendall irgendwie die Augen von der Fahrbahn abgewendet hat und nur mit diesem Knüppel, mit diesem Schaltknüppel operiert. Der Kellner verreißt das Lenkrad, also no animals were harmed. Das Reh überlebt.
Der Kellner ist tot. Ich
jetzt schon mal gespoilert. Richtig. Das Reh, Bambi lebt. Der Kellner ist tot. Also dieses Auto crasht dann irgendwie, das ist so an so einer Brücke, die crashen dann irgendwie so den Abhang runter ins Wasser. Und Kendall schafft es mit Mühe und Not, sich aus diesem sinkenden Auto zu befreien. Man muss ihm ja fast noch zugute halten, er versucht, diesen Kellner noch zu retten. Also er taucht noch so zwei, dreimal irgendwie unter, gibt dann aber auf. So, und es ist halt völlig klar, dieser arme Kellner, der wirklich total zugekifft ist und der wird in diesem Auto jämmerlich, der wird da ertrinken. Der ist einfach, der ist tot. So. Und Kendall, völlig klatschnass, verdreckt, läuft dann zu Fuß zurück zu der Location, zu der Party-Location, zu der Burg. Und ja, restauriert sich. Ne? Der duscht dann schnell, zieht sich neue Sachen an und mischt sich dann wieder unter das Partyvolk und tut so, als wäre er nie weg gewesen. Und es wird aber sehr schnell klar, sein Vater lässt ihn zu sich rufen. Also es wird noch am nächsten Morgen, glaube ich, ist klar, es gab einen Unfall in der Nacht. Hey, dieser arme Kellner, der ist in seinem Auto irgendwie, der ist da die Böschung runter in den See oder Fluss oder was auch immer und ist ertrunken. Und in der Nähe dieses Unfallorts wurde Candles, wie nennt man das so, diese elektrische Zimmerkarte, mit der man quasi sein Hotelzimmer entsperren kann. Diese Keycard ist gefunden worden. Und Papa Logan hat aber schon alles veranlasst, ne? Also das ist irgendwie, der sagt Kendall, was er gleich zu sagen hat, wenn die Polizei ihn befragt. Und es ist völlig klar, durch Logans Macht, Connections, Geld kann er den Sohn retten. Und natürlich ist der Preis dafür, dass die ja im Grunde geglückte oder bevorstehende feindliche Übernahme durch Kendall jetzt der Stecker gezogen wird. So. Und was mich daran richtig doll ärgert ist, ich hätte es brillant gefunden. Also wie gesagt, ich habe Staffel 2, 3 und 4 nicht gesehen. Vielleicht wird das da aufgeklärt. Aber ich hätte es brillant gefunden, wenn das irgendwie durch Logan initiiert worden wäre, wenn der da die Finger im Spiel gehabt hätte, wenn man hinterher merkt, der alte Mann hat das als Intrige alles eingefädelt. Nein, was passiert? Kendall reißt mit dem Arsch alles ein, was er sich vorher mühsam aufgebaut hat, weil er jetzt wieder Junkie ist und drauf ist und Drogen braucht und Suchtdruck hat und es dann diesen dämlichen, blöden Unfall gibt, in dem leider dieser Kellner umkommt. Und es ist einfach so, es ist irgendwie, ich hätte es irgendwie großartiger gefunden, wenn das der alte weiße Mann, Logan, initiiert hätte, um die feindliche Übernahme abzuwenden, um seinen Sohn wieder irgendwie an sich zu binden. Aber im Grunde, es ist ja wirklich, also so zumindest lese ich das in dieser ersten Staffel, es ist ja einfach wirklich nur ein dummer Unfall und Kendall ist schuld, Punkt. Wäre der nicht drauf, hätte der die Hände von den Drogen gelassen, hätte er da nachts nicht irgendwie zum Koksdealer fahren müssen. Und es ist einfach so, es ärgert mich so. Es ärgert mich so, weil das ist einfach so, ich finde es irgendwie, blöd, ehrlich
das
gesagt.
Das ist rübergekommen, ja, das kommt rüber. Sehr interessant.
Ja, aber ist es nachvollziehbar? Ja, schon.
Ich muss aber sagen, ich empfinde das nicht so. Ich verstehe, was du meinst mit, also wie du dir dann denkst, wie es hätte sein können, dass Logan das initiiert hätte. Dann hätte ich gesagt, ja, das ist mir jetzt aber alles ein bisschen zu viel geplottet von jemandem hier. Ne? Also im Sinne dessen, dass du eigentlich doch eine sehr, ich sage jetzt sofort, character-driven Geschichte hast. Character-driven heißt, die kommen aus ihrer Psychologie, aus ihrer Psyche, aus ihren Verletzungen, aus ihren Wünschen, Ängsten heraus. Das treibt die Geschichte. Finde ich sehr konsequent, dass Kendall das am Ende mit dem Arsch wieder einreißt. Weil Kendall steht sich ja selbst im Weg, die komplette erste Staffel. Also er hat, warum er sich selbst im Weg steht, steht auf einer anderen Ebene. Aber die Tatsache, dass es beginnt mit, du bist jetzt clean, aber in Folge 1 sagt Logan, ja, aber vor 3 Jahren warst du auch noch mit den Drogen zugange. Und ja, das drückt er nicht korrekt aus und es ist überhaupt nicht empathisch, das dahingestellt. Er sagt ganz klar, das ist deine Achillesferse, mein Sohn. Du hast ein Suchtproblem. Also ich finde, eine Sucht wird hier maximal ernst genommen. Die wird wieder getriggert, er fällt daraufhin zurück, er fällt in seine alten Muster und sein altes Muster und sein, also eine Sucht ist immer, kommt immer aus dem Schmerz und einer Verletzung raus, die adressiert er aber nicht. Das Muster holt ihn wieder ein. Das wird es ihn immer wieder einholen, wenn man nicht wirklich an die Wurzel geht dessen, warum man eine Abhängigkeit hat, eine Sucht hat. Ich finde, es ist völlig konsequent, dass er derjenige ist, der genau mit so einem dummen Unfall, und so ein dummer Unfall passiert, wenn du eine Sucht hast, wenn du diese Sucht über alles stellst, wenn du diesen Kellner dafür benutzt, auch wenn du meinst, du kannst die Welt für alles benutzen. Wenn dich die Sucht so treibt, dann passiert sowas. Und damit reißt du dann was ein, was du aufbaust, jenseits, was du eigentlich willst. Ich finde es eigentlich sehr konsequent, sehr rund, wahnsinnig dramatisch, tragisch und wirklich nur aus der Figur heraus, also aus der eigenen, dem eigenen Problem der Figur. Ich finde das brillant, wie das am Ende zusammenkommt. Und dass natürlich ein Logan weiß, wie er das zu spielen hat. Also, dass der genau sieht, wie er das jetzt nutzt. Und diesen Moment von, diese Dualität von, er ist in dem Moment beides. Er ist sowohl der Vater, der wirklich seinen Sohn beschützt, der das meint, wenn er sagt, you're my son. Weil eben dann auch im Umkehrschluss, wenn er sagt, das ist ein Familienunternehmen and family is everything, das meint er dann auch in dem Moment. Er schützt, also er sagt, ich schütze dich jetzt, dich als Mörder. Und parallel nutzt er das natürlich trotzdem als Business-Move. Also das am Ende in einem Satz zu haben, ist rein dramaturgisch gesehen und vom Storytelling her natürlich brillant.
Ja, so wie du das jetzt erklärst, klingt es durchaus überzeugend. Ich bleibe allerdings dabei, dass mir das irgendwie ein bisschen zu vorhersehbar und ein bisschen zu ungenial war. Ich hätte mir da irgendwie noch mal so einen crazy Twist gewünscht. So ein Kinnlade-Runterklapper, weißt du? So ein Moment hätte ich mir gewünscht. Aber ist vielleicht dafür
das auch ist gar genau nicht so, die richtige Serie. Ja, das ist genau das, hätte ich jetzt. Ich hätte den Satz genommen und ihn so formuliert mit, so wie es jetzt das Ende jetzt ist, matcht es aber 1:1 mit der Serie. Also es ist, genau, das, was du dir wünschst, ist super, wenn es eine andere Serie wäre. Aber ich finde, dieses Ende wirklich schließt perfekt den Bogen dieser, also der Tonalität dieser wie diese Serie erzählt wird. Und für mich war das auf jeden Fall auch das Ende, also die Art von End und Hook, dass ich dachte, okay, ich gucke die Staffel 2. Weil jetzt haben die natürlich auch, also jetzt ist ja wieder alles offen. Wäre es auch in einem anderen Fall natürlich, wäre es auch in einem anderen Fall, aber wieder konsequent aus den Figuren, wieder aus diesem, genau, aber okay, Entschuldigung, kurzer Einwurf. Genau richtig, dass am Ende die letzte Szene Vater und Sohn sind. Und deswegen bleibe ich dabei, dass ich glaube, die erste Szene dieser Staffel hätte auch Vater und Sohn sein sollen. Just saying. So.
Okay.
Aber du wolltest noch was sagen.
Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich habe das ja vorhin schon mal angeteasert. Es gibt was ich ganz großartig finde, wirklich ganz brillant, und es gibt etwas, was ich ganz grausam finde. Und beides hat überhaupt nichts mit Drehbuchschreiben zu tun oder mit Dramaturgie. Nichtsdestotrotz möchte ich es hier kurz erwähnen. Und zwar, was ich sensationell finde, ist der Soundtrack.
Oh, der Soundtrack! Oh, es ist einer der besten.
Es ist einfach
ever
so gut. Und kleines Anekdötchen am Rande. Ich habe bei allen 10 Folgen komplett das Intro immer mitgeguckt. Und das passiert mir eigentlich, ehrlich gesagt, nirgendwo, außer bei Game of Thrones. Da guckt man es natürlich auch immer wegen der fantastischen Musik. Und hier ist es eben so, ich liebe dieses Hauptmotiv, diesen Soundtrack. Er ist sensationell, grandios, brillant. So.
Das absolut, weil ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, geht mir ganz genauso, geht aber auch der Welt so, also die Begeisterung dafür ist, ich habe irgendwann mal auf irgendwie Social Media irgendwo einen Ausschnitt gesehen, dass DJs das Intro gespielt haben auf einer Party, und das geht,
also ja, mega.
Das funktioniert sowas von gut. Ich konnte es mir sofort vorstellen. Ich habe mich während des Guckens mehrfach gefragt, was wäre. Also ich glaube, dass diese Serie, und das ist jetzt groß geschätzt, aber nur halb so gut wäre, und ich meine das ohne diesen Soundtrack. Dieser Soundtrack trägt so unfassbar viel. Das ist nicht immer so, das muss auch nicht so sein. Aber in dem Fall setzt es dieses ganze Epochale, dieses Tragödie, dieses Familientragödie, das Gigantomane daran so mit. Also es ist wirklich einer der besten.
Ja.
Punkt. Was fandest du schlecht?
Was ich ganz, ganz, ganz schlimm fand, wirklich ganz schlimm. Und ja, ich sag's direkt dazu, das ist gar nicht mein Tanzbereich. Vielleicht kommt, schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so empfindet oder nicht. Oder ob ich ein Banause bin, eine Banausin. Aber womit ich wirklich gar nichts anfangen konnte und was mich richtig aggressiv gemacht hat, war an ganz vielen Stellen die Bildgestaltung, die Kamera. In den ersten 2, 3 Folgen ist es mir massiv aufgefallen, dass das war wahnsinnig, also das soll dann wahrscheinlich dynamisch sein oder die innere Unruhe äußerlich transportieren. Ich nenne das Wackelkamera. Es ist permanent, wird da gewackelt. Und was ich ganz aggressiv finde, also ich kenne Reißschwenks. Das heißt, wenn nach rechts oder links, also horizontal mit so einer ruckartigen Bewegung geschwenkt wird. Hier war es aber, ich nenne es mal Reißzoomen. Also das heißt, es wird an Figuren sprunghaft rangezoomt oder auch rausgezoomt. Und das killt mich. Ernsthaft, diese Kamera hat mich gekillt. Und dazu kommt noch, es gibt eine Szene, da stehen Greg und Tom auf dem Balkon des Lofts, vom Loft von Logan und unter ihnen die Stadt New York. Und das sieht so unecht aus. Also das haben die natürlich im Studio gedreht. Aber das sieht, also irgendwas, ein kluger Kameramensch könnte mir das jetzt wahrscheinlich analysieren und darlegen, aber es ist, glaube ich, das Licht oder, also es ist einfach, man sieht, dass die das im Studio gedreht haben und ich denke mir, Leute, ihr seid eine HBO-Serie, tut mir das bitte nicht an. So, das ist irgendwie, das gehört sich nicht. Und auch, also diese, bei der Kamera hat sich bestimmt der bildgestaltende Mensch auch was gedacht, aber mich hat die fertig gemacht. Wirklich, ganz schlimm. Ganz schlimm. Meine persönliche Meinung.
Ja, interessant. Habe ich, glaube ich, bewusst nicht drüber nachgedacht.
Dann hast du es auch bewusst nicht
wahrgenommen? Nee, das schon, das hat mich, glaube ich, nicht so gestört. Also ich weiß, was du meinst, das hat mich, glaube ich, nicht so gestört. Ich glaube, ich habe damit so einen Aspekt von Mockumentary, mehr sowas wie die Serien Veep oder so, weißt du, dass dieses Element ein bisschen einfließen sollte, weil es dann einem so das Gefühl von Behind the Scenes gibt, vielleicht.
Aber zu Veep passt das ja fantastisch, aber doch überhaupt nicht zu Succession.
Ja, ich glaube, es war eine Wahl. Für mich funktioniert es auch völlig ohne diese Wahl der Bildgestaltung. Es hat mich jetzt nicht so gestört. Ich hätte aber auch gut drauf verzichten können. Also ist die Sache jetzt nicht für mich in irgendeiner Weise positiv beeinflusst. Also ich hatte eigentlich nur sehr bewusst eine Szene, wenn Kendall von seinem Mord zurückkommt und dann ist er da im Feld und dann geht das Feuerwerk los. Da sind so ganz unangenehme Nahen auf ihn, wie er aufs Feuerwerk guckt und dann wird wieder zum Feuerwerk geschnitten und dann wird zu seinem Gesicht geschnitten, dann wird wieder zum Feuerwerk geschnitten. Da habe ich gedacht, er hat einfach weiter wegbleiben lassen. Einfach weiter wegbleiben und die Figur vorne im Vordergrund in schwarz, durch die schwarze Nacht selbst in Dunkelheit getaucht, vor diesem Feuerwerk langlaufen lassen sollen. Also da habe ich mir gedacht, was ist das? Also es ist eher Schnitt, aber ich muss auch sagen, dass ich diese Kameraeinstellung von unten hoch nicht gut gewählt fand. Aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, man hätte es einfach weglassen können. Ich glaube nicht, dass das wirklich den Ton, also die Note setzt für die Serie und dass es unpassend wird, verstehe ich auch. Vielleicht war es auch die bewusste Entscheidung, Kontrast zu setzen zu diesem epochalen und diesem sehr, ne, Bombast, also doch sehr Streicher und so eher klassischem Soundtrack, das zu kontrastieren, aber ich hätte auch das. Ich glaube, man könnte es weglassen.
Also ich habe ja jetzt gerade was über den Soundtrack gesagt und über die Bildgestaltung und habe ja auch schon gesagt, das hat gar nichts mit unser beider Tanzbereich zu tun. Ich habe noch eine allerletzte Sache auf meinem Zettel stehen. Dann bin ich durch. Und diese allerletzte Sache betrifft tatsächlich unser Gewerk.
Ich bin gespannt.
Und zwar, es gibt eine Figur namens Greg. Die haben wir ganz kurz schon mal angerissen. Das ist irgendwie der Cousin von Kendall und Co. Und diese Figur hat mich in den ersten Folgen wahnsinnig genervt, aber das steht auf einem anderen Blatt. Greg wird 2-mal in dieser ersten Staffel Zeuge von etwas, was er nicht mitkriegen sollte. Also das nennt man in der Dramaturgie Oversee oder Overhear. Also man sieht, eine Figur sieht etwas oder hört etwas beiläufig, was sie nicht hätte sehen oder hören sollen. So, und weil wir, das Publikum in dieser Szene mit dieser Figur quasi zusammen etwas sieht oder etwas hört, was diese Figur nicht hätte sehen oder hören sollen, haben wir einen Wissensvorsprung. Das gibt es zweimal. Einmal sieht Greg nämlich Stewie und Sandy. Sandy ist der härteste Konkurrent von Logan und Stewie ist der vermeintlich coole Freund von Kendall, den er als Retter in der Not irgendwie herbeigeholt hat. Der sieht die zusammen auf einer Parkbank sitzen und das war so ein Moment bei mir, dass man dachte, Stewie macht gemeinsame Sache mit Sandy. Also hinter Kendalls Rücken ist er eigentlich einer von den Bösen, in Anführungszeichen. Und es gibt in einer späteren Folge, sieht Greg das Schiff und Nate. Nate ist Schiffs Ex-Freund. Und zwischen den beiden besteht immer noch, ich sage mal, eine Sexual Tension. Da sieht er die beiden auch in einer sehr vertrauten Situation. Und das, was ich mich frage, ist, warum wird das dramaturgisch nicht genutzt? Also das verpufft völlig. Der Greg sieht das. Einmal die Situation mit Schiff und ihrem Ex-Freund und dann die Situation mit Stewie und Sandy. Und natürlich denke ich, na klar, der Greg ist jetzt eine Figur, die entweder aus Versehen was ausplappert oder das zu ihrem Vorteil nutzt. Aber es passiert einfach gar nichts. Der nutzt dieses Wissen nicht, der verplappert sich nicht. Dann hätte er es auch einfach gar nicht sehen müssen im dramaturgischen Sinne. Weißt du, was ich meine?
Im Falle, dass er Sandy und Stewie sieht, stimmt das? Die Info gibt er nicht weiter. Mhm. Das finde ich sehr schwach, weil das ist im Grunde nur, da geht es darum, welche Figuren haben eine eigene Perspektive. Nicht alle Figuren in einer Serie oder in einem Film bekommen Szenen, in denen sie alleine sind. Ja, also in denen die Szene ihnen gehört und man ihre Perspektive einnimmt in den Szenen. Stewie und Sandy sind beides keine Figuren, die jemals alleine vorkommen. Ja. Greg schon. Das heißt,
stimmt.
Man brauchte eine Figur, die auch alleine vorkommen kann, die musste das für uns sehen. Weil wir hätten keine Szene haben können, wir hätten nicht einfach nur so Stewie und Sandy sehen können. Weißt du, man hätte uns ja einfach eine Szene geben können, wir sind im Park und die zwei sitzen da. Wir brauchten eine unserer Figuren, um das zu sehen.
Verstehe.
Dass er das nicht nutzt, das ist dann nicht gut. Weil man kann jetzt nicht, wenn ich das schon brauche. Das kann passieren, dass ich sage, so, ich muss das sehen. Das ist einfach für die um die Spannung zu halten, den Cliff zu bauen, notwendig. Dann muss ich die Figur überhaupt was damit machen lassen. Ja, ich kann die nicht einfach nur benutzen für diesen Cliff. Also wirklich für einen dramaturgischen, für eine dramaturgische Wirkungsweise. Bei dem anderen muss ich dir widersprechen, er benutzt das. Am nächsten Morgen.
Echt wann?
Geht Tom joggen und. Ich weiß nicht genau warum, aber Greg ist im Auto, an einem Auto, hält an oder lässt das Auto anhalten, springt raus, rennt Tom hinterher und sagt ihm, dass er das gesehen hat. Und Greg sagt, nein, it's a misunderstanding. No, you're absolutely wrong, Greg. Und dann prügelt er ihn mal wieder auf den Boden.
Ah, ich erinnere mich. Mhm. Die Erinnerung kommt zurück.
Es ist allerdings nicht besonders starker Payoff, weil Greg kriegt am Ende mal wieder eins drauf. Also deswegen ist es jetzt nicht.
Okay.
Wusste das Tom ja dann auch schon zu dem Also es gab ja am Abend davor schon das Gespräch mit Schiff, wo Schiff ihn angelogen hat.
Ja.
Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch mal den Katalysator Greg gebraucht hätte, dass Tom weiterhin in Zweifel ist. Ne? Also es ist auch nicht besonders Also die ganze Story wäre genauso abgelaufen, ohne dass Greg es gesehen hätte. Und das ist dann meistens ein Zeichen für vernachlässigbar. Ja. So, dann komme ich am Ende doch dabei aus. Beide Punkte nicht besonders gut,
Du. Das, was ich mit dir gerne besprechen wollte, habe ich sehr gut, wunderbar, großartig
Finde
mit dir
ich
besprochen.
Wunderbar.
Vielen Dank.
Ich wollte eigentlich nur noch den Fun-Fact einwerfen, dass diese Serie sehr bekannt ist für ihren hohen Fuck-Count. Also es wird einfach sehr viel Fuck gesagt.
Yes.
Nur noch mal so zum Einwurf.
Ja.
Drehbuchspezifische Späße, sehr viel Fuck. Unser Podcast ist gerated als explicit. Aber ich hatte auch schon wieder ein Zitat. War fucking drin. Ich habe meins schon eingeworfen.
Bei
Möchtest
mir auch.
Du deins noch erklären? Du hast, glaube ich, noch nicht.
Ja, ich glaube ja eigentlich, dass das selbsterklärend ist. Also das Zitat lautet, this is a family business, but the family
Vielleicht ist das die Prämisse.
Fucked. Und ich finde einfach... Du hast vollkommen recht. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine Zwei-Satz-Synopsis von Succession Staffel 1.
Gut zusammengefasst. Dann haben wir jetzt am Ende doch noch die Prämisse gefunden.
Ja.
Limmelein, wie es ist, habe ich dich Limmelein genannt. Jetzt wissen es die Leute. Jetzt
das ist
es
total
so.
Total okay.
Gut, so.
Come on.
Willkommen in unserer Welt. Wir kommen beide aus dem Rheinland. Wir nennen uns gegenseitig Libeline.
Richtig.
Jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wird es öfter passieren. Richtig. Hier. Ich habe, glaube ich, jetzt alle Folgen lang immer versucht, dich Anne zu nennen, was ich nie tue. Deswegen fühle ich mich befreit. So, Libeline, gucken wir denn jetzt die nächsten Staffeln oder nicht?
Libeline, also wenn es um mir geht.
Ist okay,
um mir geht,
ich befreie dich. Ist in Ordnung.
So.
Ich habe es ja schon gesehen. Es ist für mich total in Ordnung.
Ich würde einfach... Du hast. Oder sagst du, Mensch, Libbelein, Schrägstrich Anne, guck das mal weiter. Das wird nämlich noch nach hinten raus richtig brillant. Dein Rat wäre mir
ja,
da viel wert.
Das erzähle ich dir gleich, wenn die Mikros
Muss
aus sind.
Muss ich es weitergucken oder
nicht? Unseren ZuhörerInnen
Aha, okay.
da irgendeine Richtung
okay,
vorgeben.
Verstehe.
Das heißt, weder das eine noch das andere.
Verstehe.
Liebe Menschen mit gespitzten Ohren. Dann sind wir am Ende angekommen.
Aber fassen wir doch mal zusammen, dass wir als nächste Folge nicht Succession
sondern
Staffel 2 besprechen, sondern
Barbie, den Film.
Woo!
So.
Barbie.
Tatsächlich werden wir Barbie nicht in 2 Wochen besprechen, sondern in 4, weil wir gehen jetzt alle in die Weihnachtspause und kommen erst mal im Jahr 2025 an. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, wie immer, euch zu danken, dass ihr dabei wart. Euch ein frohes Fest und einen guten Übergang zu wünschen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch 2025 wieder dabei seid.
Ja, am 9. Januar 2025 hören wir uns hier wieder. Bis dahin, vielen Dank, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.